Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. NBA-Basketball ist zurück. Die Preseason ging los. Seit Freitag gibt's wieder erste Eindrücke. Wir haben erste Eindrücke bekommen von allen, von den neuen Lakers, von den Celtics, von den Nuggets, von Zion und, besonders wichtig, die Bulls rasieren die Cavs. Ne? Die Celtics rasieren die Nuggets. Und einer träumt wahrscheinlich schon vom Repeat. Und genau der sitzt mir jetzt gegenüber, der in Basketballfragen niemals unrealistische.
Ole Frags.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, ganz kurz weg vom NBA-Basketball. Du hast mir ja geschrieben, du wolltest WNBA gucken, Playoffs. Hast du geguckt?
Nee, ich habe es bisher eigentlich, also ich habe Highlights geschafft und ich habe bisher noch kein ganzes Spiel gesehen, was mich etwas nervt. Aber also jetzt zumindest eine Serie habe ich ja jetzt noch.
Eine Serie hast du noch, das stimmt. Ja. Ich habe auch sehr weniger als eigentlich geplant. Ich habe ja, wie gesagt, mal diese Story da über Caitlin Clark und Angel Reese geschrieben und war dann schon echt so ein bisschen angefixt. Aber ich habe dann auch immer wieder reingeschaut tatsächlich und es war schon ganz cool. Ich habe am Sonntag, ich habe das Spiel nicht ganz gesehen, weil ich dann selber ab ins Bett musste, ne? Weißt du, in gesetztem Alter, Sonntagabend.
Das ist halt das gottverdammte Problem.
Da bist du nicht mehr bis in die Puppen wach.
Ne? Eben.
Musst du einfach früher und dann bin ich
hier. Geht um 9:30 ins Bett. Und die fangen ja erst um kurz nach 9 an.
Ein bisschen später war ich schon.
Das sind die frühen Spiele.
Das sind die frühen, genau. Ich glaube, ich habe bis zur Halbzeit geschafft. Nein, bis zur Halbzeit, glaube ich. Und es sind echt coole Spielerinnen auch. Also mir taugt schon. Also gerade so.
Letztes Jahr habe ich viel mehr geschafft.
Ja. Playoffs. Also es ist, aber jetzt haben wir zwei Deutsche in Finals. Gucken wir mal, was da geht.
Ich bin immer noch schockiert, weil also mein Kenntnisstand ist ja tatsächlich echt überwiegend der vom letzten Jahr und ich bin immer noch vollkommen schockiert, dass die Aces raus sind, dass die zu schlagen waren, weil ich halt so letzte vom meine alten Eindrücke waren halt so pure Dominanz eigentlich von Las Vegas und AJ Wilson hat ja auch jetzt wieder die Saison eigentlich regiert, mehr oder weniger. Also für mich als echt sehr von gefährlichem Halbwissen geprägten
So ist bei mir auch, ne?
Verfolger dieser ganzen Liga, es ist Schock, dass die ausgeschieden sind. Aber ja, Shoutout an die Liberty.
Und ich meine, New York ist jetzt auch nicht so schlecht aufgestellt, ne? Mit Ionescu und Stewart und Leonie Fiebig natürlich.
Ja.
Defensive Klette und so, ja. Ja, Wilson fand ich schon auch mal sehr geil. Ist schon sehr smooth unterwegs auf jeden Fall. Wir bleiben dran. Schauen mal, ob wir ein Spiel bekommen. Vielleicht.
Sonntag 21 Uhr, das ist nochmal auf jeden Fall eine Chance für mich.
Das ist tatsächlich eine Chance. Wobei ich bin gespannt, wir kommen aus Berlin zurück. Mal gucken, wie fit ich bin.
Ja, meistens so. Ja topfit, wenn man aus Berlin zurückkommt.
Ja gut, wenn du mit der Familie nach Berlin fährst, dann ne, ist nichts mit Berghain oder sonst irgendwelchen Geschichten, die bis morgens, die Alkohol bis in die frühen Morgenstunden erfordern.
Habe ich dir ja schon mal gesagt, mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn man ins Berghain auch mit einem Kinderwagen reinkommt.
Ja, stimmt, edgy und so, ne?
Ja, genau, man muss ganz Besonderes so erleben. Das gibt's nur hier.
Ja, guck mal hier, der Kleine mit den Ohrenschützern, ne?
Ohrenschützer brauchst du nicht.
Brauchst du ja nicht, ist nicht so laut, ne?
Das ist Quatsch.
Ja. An alle Jugendschützer da draußen, wir werden es nicht versuchen. Ne? Okay. Also.
wir haben eine große Jugendschützer-Community, die uns
zuhört. Genau. Da wollte ich nur ganz kurz auf Nummer sicher gehen.
Gut, danke, das ist sehr wichtig, ja.
Ja. Heute, ne, wir müssen eigentlich direkt einsteigen, weil wir haben heute mal wieder eure Fragen mitgebracht. Wir haben euch bei Patreon um Fragen gebeten und wie immer habt ihr geliefert und wir werden uns versuchen, da schnellstmöglich und natürlich auch so fundiert wie möglich durchzuarbeiten. Oder was heißt zu arbeiten? Ist ja keine Arbeit, ist ja eine Freude. Naja, ne? Machen wir das für all diejenigen ganz kurz, die gerne auch mal eine Frage stellen würden. Patreon. Patreon.com/Korbiger Podcast. Korbiger mit.
Oi.
Vollkommen richtig. Dort können all diejenigen, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen, vielen Dank an euch, Fragen stellen. Die bekommen da die Nachricht. Es gibt auch anderen extra Content. Und genau, solltet ihr Lust haben, schaut gerne mal vorbei, falls ihr es noch nicht getan habt. Und damit steigen wir direkt ein. Tatum 99. Wo würde für euch Prime Derrick Rose am besten hinpassen bei den aktuellen Teams heute in der NBA? Ich dachte erst, wow, ja, Prime Derrick Rose war ja ein Tier, ne? Prime Derrick Rose war geil. Auf dem Feld, alles andere klammern wir kurz aus. Wir sprechen nur über den Basketballer.
Mhm.
War ja schon ein Spektakel. Und dann bin ich mal so die aktuellen Teams durchgegangen und hab mir gedacht, gar nicht so einfach. Und gelandet bin ich, mit Fragezeichen versehen, ich bin gespannt, was du sagst, bei den Denver Nuggets.
Ich hatte sie auch kurz da stehen. Ich habe aber, also mir tatsächlich auch so ein bisschen die Frage gestellt, soll man das jetzt sich vorstellen, dass er quasi dann den gängigen Point Guard, den es dort gibt, ersetzt?
Ja, genau.
Oder da dann quasi einfach mit drin ist, was, ich meine, in seinem Fall geht, weil Derrick Rose seine Prime auf seinem Rookie-Vertrag hatte. Deswegen, der war da noch kein
geht überall rein.
Deswegen,
ja, genau.
Deswegen ist das quasi kein Problem. Aber also ich dachte tatsächlich auch, Denver wäre irgendwie ganz interessant, auch wenn das halt eh schon ein Team ist, was letzte Saison die wenigsten Dreier von allen genommen hat. Da dann jetzt noch ein, also der hat ja in seiner Prime schon irgendwie 3-4 Dreier pro Spiel genommen, aber also halt auch eigentlich nur, weil er es musste und nicht, weil er es so richtig gut konnte. Das wäre insofern das Einzige, was so ein bisschen bedenklich ist, aber irgendwie die Überlegung, ihn mit einem dominanten Big zu kombinieren, hatte ich auch. Also ich dachte auch kurz an die Sixers.
Ja, genau.
Natürlich dachte ich auch an die Grizzlies, weil dort ja einfach so ein bisschen Derrick Rose 2.0 spielt.
Genau, ja.
Und also ihn so in der Morant-Rolle, das würde ich schon auch für möglich halten. Natürlich ist man irgendwie bei ihm, glaube ich, immer, wenn man ihn jetzt in einen modernes Team reinpacken will, so die Shooting-Frage stellt man immer, aber es ist auch ein bisschen langweilig, die immer zu stellen, deswegen kann man auch sagen, 10 Jahre später, 12 Jahre später, vielleicht wäre er jetzt auch einfach ein Ticken besser mit seinem Wurf und dann würde er schon irgendwie seinen Weg da reinfinden, aber also ja, das waren so im Wesentlichen die Teams, an die ich gedacht habe, also vor allem Memphis, aber ja, Denver oder Philly hätte ich mir auch ganz gut vorstellen können, halt statt dem dort ansässigen Starguard, der dann dort rumläuft.
Ich meine, Maxi ist auf jeden Fall der bessere Schütze, aber halt so diese Explosivität von Rose war halt schon brutal.
Habe ich ganz vergessen, sorry.
Aber also statt Fox dann quasi.
Ja, genau. Ja. Weil da irgendwie, das ist so eine multidimensionale Offense, auch wo also viele gute Passer irgendwie drin vereint sind, wo auch so dieses Speed-Element gut eingesetzt werden kann und wo vielleicht auch dieses, dass er jetzt nicht der allerkrasseste Schütze ist, auch insofern ein bisschen kompensiert werden kann, weil man einfach durch das Off-Ball-Movement relativ gutes Spacing auch quasi durch die anderen Positionen erzeugt und dadurch dann trotzdem irgendwie Lücken für ihn finden kann. Also dort hätte ich ihn mir auch ganz gut vorstellen können.
Ja, absolut. Was wäre jetzt mit Boston zum Beispiel? Also dann halt, wenn wir dann doch noch über das Shooting reden, halt ein Team, das einfach per se relativ viele Dreier nimmt. Im Fall von Jason Tatum natürlich nie trifft, aber zumindest nimmt. Aber halt so mit einem Big wie Porzingis und dann müsstest du halt einen aus White und Holiday theoretisch opfern, in Anführungszeichen. Aber da halt so einen.
Wer würde das wollen?
Das würde niemand wollen. Ich weiß schon. Deswegen, ich möchte es aber trotzdem fragen. Weil, ich meine, er war ja extrem dominant in dieser Phase. Ist die Frage, passt das dann halt neben Tatum, neben Brown? Aber so, er hat Spiele auch ohne verlässlichen Dreier irgendwie komplett dominiert und hat Spiele an sich gerissen und war noch dazu auch relativ klatsch.
Ne? Ja, also, ja, ich glaube, meine sportliche Überlegung wäre es nicht besser, ihn statt für White oder Holiday dann für Brown auszutauschen?
Ja, zum Beispiel, ja.
Nicht zu viele Spieler drin zu haben, die so, also ja, den Ball sehr viel in der Hand haben müssten. Dann wird es natürlich ein bisschen kleiner. Gleichzeitig sind White und Holiday jetzt auch nicht unbedingt herausgefordert defensiv und auch gegen größere Spieler ja durchaus gut brauchbar. Tatum sowieso. Also könnte schon auch funktionieren. Du hast natürlich, also du änderst dadurch natürlich deinen Ansatz vom Team her, weil es ein bisschen weniger Five Out ist und auch, also du halt mehr sagst, so ein Spieler ist jetzt irgendwie so primärer Creator bei uns. Könnte schon auch funktionieren. Ich weiß nicht, ob das Team dadurch besser wäre, als es jetzt gerade ist. Aber das ist auch ein Humble Flex, wenn man aktuell einfach als Fan des Titelverteidigers, der ganz gute Karten hat, den Repeat zu schaffen, in die Saison geht. Da kann man sich auch mal einen Humble Flex erlauben. Weil
absolut, absolut. Ja, ich fände halt so den vom Ansatz her nur jemanden, also Rose in dem Team außenrum, der sehr gern Dreier wirft, fände ich grundsätzlich interessant, also das mal zu sehen. Aber wie du sagst, es ist tatsächlich interessanter, dann vielleicht statt Brown und dann eben Holiday und White daneben und noch die anderen, die so reinkommen. Und dann Prime Derrick Rose. Was wir Bulls-Fans damals für Hoffnungen hatten, Ole.
Wir Bulls-Fans, ja.
Wir Bulls-Fans.
Das waren Zeiten.
Ja, ja. Das waren echt Zeiten. Und dann kam das Spiel gegen die Sixers. traurig. Ich weiß noch, dass ich habe damals zu meiner Freundin, mittlerweile Frau, gesagt, so, als ich gelesen habe, Kreuzband, ich so, boah, den Spieler, ich weiß nicht, ob wir den Spieler Derrick Rose so nochmal sehen werden. Dass es so abläuft, wie es dann hinten raus gelaufen ist, hätte ich nicht gedacht, aber so, weil er halt, ne, diese Athletik und sowas und Kreuzbandriss.
Deswegen bist du im Nachhinein dann so optimistisch geworden, weil du in dem Moment so pessimistisch warst und dann auch noch recht hattest.
Ja, genau, da habe ich mir gedacht, okay, ab jetzt
ich
speak it into existence in die andere Richtung, weil die ist cooler, weißt du?
Verstehen.
Ne? Bringt ja nichts. Ja. Mann. Schade.
Ja.
3 Alphas war auch nett. Aber
mir fällt es eben irgendwie immer wegen diesen ganzen anderen Geschichten schwer, so wie viele Leute das tun, immer so krass in Erinnerungen zu schwelgen bei Rose, aber ich habe ihm schon auch gerne zugesehen und er war auf jeden Fall, wie du gesagt hast, so das Sportliche war schon extrem unterhaltsam, auch wenn ich auch immer denke, er wird im Nachhinein, glaube ich, auch durch diesen sehr frühen MVP-Titel, den man ja auch ein bisschen kritisieren kann, wenn man möchte, wird er manchmal zu sehr auf den Podest gehoben, also für den Sportler, weil ich finde, er war schon richtig gut und er hätte auch noch viel besser werden können, glaube ich, weil das Potenzial auf jeden Fall da war. Aber es ist jetzt nicht so, dass er da zu dem Zeitpunkt schon wirklich so auf diesem Super-Duper-Star-Level gewesen wäre, finde ich, wie dieser Award ihm quasi eigentlich suggeriert hat. Aber es hätte auf jeden Fall eine ganz andere Karriere sein können, natürlich. Und es hat extrem Spaß gemacht, ihm zuzusehen in der Zeit, wo er halt wirklich so all seine athletischen Fähigkeiten hatte.
Ich meine, was halt, glaube ich, bei ihm halt dazukommt, ist die Geschwindigkeit der Entwicklung einfach. Also ich meine, so klar, wie du sagst, man kann jetzt diskutieren, ob er den MVP damals verdient hatte, aber jüngster MVP aller Zeiten. Und es kam halt alles innerhalb relativ kurzer Zeit, dass er dann schon, und ich würde schon sagen, er war super Duperstar, geile Kategorien übrigens, aber so Superstar war es schon, weil er halt schon jemand war, also er war derjenige, der das Team angeführt hat. Er hat die Bulls, die damals auch jetzt nicht perfekt um ihn rum aufgestellt waren, so was gerade in Spacing fragen. Also es war einfach ein sehr, sehr gutes Team, weil es ein sehr, sehr gutes Defense-Team auch war. Also Thibodeau gecoacht und mit Luol Deng, mit Noah, da hast du ja noch Keith Bogans und so drin gehabt, die aber halt teilweise an Offensiv nicht das gehabt haben. Er hatte nie so diesen passenden Backcourt-Partner, also der optimal gepasst hätte. Sie haben ja dann Rip Hamilton geholt. Das war so ein bisschen die Hoffnung. Das war aber dann die Saison, in der er sich dann in Playoffs verletzt hatte. Also in der er sich dann das Kreuzband gerissen hatte. Ich glaube, war nach dem Lockout sie haben ihn quasi zu der Saison geholt und dann kam der Kreuzbandriss. Das heißt, er hat nie so diesen Genuss gehabt und dann mit Butler, das hat er dann, so Butler kam dann und war so langsam so da drauf und dran, in der Hierarchie nach oben zu klettern. Rose war noch ganz oben, aber hat es halt spielerisch nicht mehr so hinbekommen. Aber er hat halt zu seiner besten Zeit war er schon einer der dominanteren Spieler, fand ich. Also so auf seiner, also was einerseits das Team angeht, also was so, wie du sagst, es trennete so in die Richtung, auch ligaweit zu sein. Und sein Team war in der Regular Season eben extrem gut. Und ich glaube auch so, wäre diese Verletzung nicht gekommen, so noch vielleicht 2-3 Jahre, dann hätte er schon nochmal viel sein können. Und hätte es halt auch eine geile Rivalität mit Miami geben können im Osten. Also das wäre halt, glaube ich, so, das hätte ein Team sein können, die Bulls. Also gerade dann so mit der Idee Hamilton war dann auch nicht mehr derselbe, aber der schon war, aber zumindest so, dass dann offensiv ein bisschen mehr Sinn ergeben hätte, so, die hat sich über mehrere Jahre dann so in den Conference Finals hätten treffen können, theoretisch. Und das, wo dann halt wirklich mal, wo vielleicht die Bulls dann auch so wie Weiland gegen die Pistons dann vielleicht irgendwann mal vielleicht drüber gekommen wären, so über Mount LeBron und dann vielleicht auch nicht, aber.
Ja, es ist auf jeden Fall einer der Verluste, wenn man so will, und einer der Gründe, warum LeBron 35 Mal in Folge in die Finals einziehen konnte, weil also dieser potenzielle Herausforderer halt einfach weggefallen ist.
Ja.
Ich meine, das Aufeinandertreffen, was es 2011 gab, wo Rose ja der amtierende MVP war und LeBron den Bulls dann die Hosen ausgezogen hat, zu dem Zeitpunkt war halt schon eine Differenz auf jeden Fall da, aber man hätte da hinkommen können. Also das sehe ich schon auch so, dass das eigentlich halt so der verlorene Rivale dann dieser Zeit ist.
Irgendwie. Ja.
Das wurde dann Indiana, Boston war eigentlich viel zu alt, aber irgendwie immer noch so ein bisschen mit drin, aber einfach, weil auch so die Nachfolger halt gefehlt haben.
Ja, genau. Es war so ein bisschen so ein Vakuum dann über Jahre und ja, und wie du sagst, ich meine das.
Na gut, und Orlando hat sich halt auch selbst aufgelöst, ne? Orlando hätte auch so ein Team sein können, wenn nicht irgendwie diese Dwight-Mare-Geschichte immer da gewesen wäre.
Ja.
Dann, ich meine, die waren 2010 in den Finals und danach wollte Dwight immer weg und dann wollte er wieder nicht weg und dann war er doch irgendwie da. Und es war halt,
dann mochte er Ben Gunny und dann mochte er ihn wieder nicht und dann hat er ihn umarmt, obwohl er, ja. Ja. Genau, stimmt. Stimmt, sehe ich auch da, ja, Orlando. Nee, aber Rose, ja, wie du sagst, ich meine, Erinnerung ist schwer. Es ist eine komplizierte Gemengelage, wenn du halt quasi den Fokus weg vom Court nimmst und so. Da gibt's halt einfach noch andere Dinge, die da mit reinspielen. Und dann ist es halt, stimmt, so diese Erinnerung schwenken ist, bei mir ist es auch echt tatsächlich eher so dieses Gesamtteam-Erlebnis auch dann. Also weißt du, du hast halt jetzt quasi, ja, dein Lieblingsteam ist so dieses, okay, hat irgendwie Chancen, Conference Finals, Finals und ist halt noch dazu irgendwie auch ein cooles Team. Also Tash Gibson, Noah, Carlos Boozer natürlich.
Ja, auch Tipps. Also ja, so ziemlich alle, die da irgendwie mit zu tun gehabt haben, außer jetzt vielleicht Carlos Boozer, finde ich auch cool. Ja.
Deng, ich meine Deng sowieso.
Nur wie gesagt, bei ihm, ja, weil, also man sieht es halt so oft, dass Leute irgendwie sagen, oh, das ist der tragischste Fall ever oder so. Und dann, ja, ich bin halt immer so, ja, also sportlich verstehe ich das, und aber andersrum halt nicht. Und naja, ja, egal.
Ja. Aber wir sollten ja eigentlich auch nur sagen, wo er heute hinpassen würde. Ne? Also, das, ja, war ja.
Aber das war klar, dass die Frage,
ja,
so ein bisschen,
ja, zu, ja, dass er eventuell da ein bisschen ausscheren, ja. Deshalb jetzt ganz schnell weiter zu Jan C. Welchen In-Season-Trade würdet ihr euch wünschen?
Jared Allen zu den Pelicans.
Na?
Und Anthony Simons zu den Magic.
Na?
Auch Ideen, die ich über die letzten Monate schon ein, zwei Mal kundgetan habe, aber ja, irgendwie denke ich immer noch, das wäre eigentlich
Zubo.
Das könnte funktionieren. Also ja, das Problem ist, glaube ich, dass die Pelicans mittlerweile keine Wings mehr übrig haben, die Cleveland gerne nehmen würde, außer man würde halt Trey Murphy abgeben, aber das sehe ich eigentlich auch nicht unbedingt, warum sie das machen sollten, weil Ingram will Cleveland nicht haben, sonst wäre das längst passiert.
Ja.
Aber wer weiß, vielleicht findet man da irgendwie einen Weg mit Pick-Kompensation, mit einem dritten Team, was auch immer. Ich meine, also auch Herb Jones würden die Pelicans, glaube ich, nicht abgeben, weil sie dann nie wieder irgendwas verteidigen können, selbst wenn sie Jared Allen dann reinbekommen. Ja. Aber das sehe ich halt auch irgendwie nicht. Aber wer weiß. Und ja, also Simons in Orlando ist für mich halt auch noch irgendwie sowas, dass eigentlich liegt der Fit mehr oder weniger auf der Straße, zumal die Blazers ein Überangebot im Backcourt haben. Jetzt ist natürlich Shaedon Sharpe schon wieder verletzt, weil wir den gejinxt haben mit unseren Players to Watch. Und ja, das überrascht ja auch niemanden. Deswegen ist jetzt erstmal Bedarf quasi für Portland, aber eigentlich Orlando kann immer noch so einen Creator Guard brauchen, der werfen kann, der so On- und Off-Ball funktioniert, der so eine gewisse Dynamik ausstrahlt, und vielleicht geht da was. Irgendwann.
Ja.
Vielleicht auch nicht.
Vielleicht auch nicht, aber fände ich auch spannend. Ich hab eine kleinere Geschichte.
In welchem Trade gehen Levine und Vooch zusammen irgendwo hin?
Es ist kein Bullshit.
12 Picks zurück.
Genau.
Ungeschützt natürlich.
Ja, ja, natürlich. Natürlich. Nein, ich habe Dorian Finney-Smith zu den Nuggets. Da müsste man mit Draft-Kompensation vielleicht irgendwie einen jungen Spieler oder sowas mit Potenzial. Ich bin sehr gespannt auf Julian Strother. Aber ich fände halt so noch einen Wing, der verteidigen kann, der den Dreier halbwegs treffen kann. So ein bisschen fänd ich jetzt irgendwie für Denver, fände ich durchaus sinnvoll. Und das wäre vielleicht einer, wo eventuell eine Möglichkeit da wäre, weil das abgebende Team ihn nicht braucht, ist halt die Frage, ob denn, also was heißt ihn nicht braucht, er ist ein Team, der theoretisch einem Contender helfen kann, aber Brooklyn ist im Rebuild, ich glaube, da machen wir uns jetzt nichts vor, wenn wir in die Richtung argumentieren, oder lehnen uns nicht zu weit aus dem Fenster, und dann ist halt vielleicht eine Frage des Angebots am Ende, ich weiß nicht genau, ob Denver da, ich meine, die Pick-Situation ist jetzt nicht überragend, sie haben schon noch ein paar eigene in den nächsten Jahren, ob sie die jungen Spieler haben, die für Brooklyn interessant sind, weiß ich nicht. Weiß ja nie, welches Team was in wem sieht. Aber ja, also ich fände es jetzt, weiß ich nicht, wäre für mich jemand, der in Denver zumindest, es würde nicht alles verschieben, aber es würde Denver in meinen Augen wieder etwas runder machen, ohne zu wissen, was die Jungen liefern. Vielleicht braucht es auch gar nicht, aber trotzdem.
Für Denver fände ich so rein positionell eigentlich noch besser, wenn sie Bruce Brown einfach zurückholen würden, aber
das könnte man natürlich auch machen.
Dessen Gehalt ist halt einfach so hoch, ne? Das ist das Problem. Aber eigentlich ich finde, was denen halt fehlt, ist vor allem jemand, der noch im Backcourt spielt. Und Finney Smith ist ja schon,
also ist schon eher Wing.
Der Allerschnellste. Deswegen würde ich den halt, also der spielt ja eher Power Forward meistens oder halt einen großen Small Forward.
Ja.
Und da sind sie, solange sie Porter und Gordon und Jokic haben, sind sie da ja eigentlich ganz gut aufgestellt. Auch wenn so als Stück für die Tiefe würde er natürlich trotzdem helfen. Ja. Aber bei Brown ist halt so cool, dass der irgendwie Backup Point Guard spielen konnte, dass der auf der 2 spielen konnte, auch auf die 3 hochsliden konnte und so halt, also diese positionelle Vielseitigkeit mitgebracht hätte, aber ja, das Gehalt ist, glaube ich, einfach zu hoch. Also es ist ja irgendwie nochmal, ich glaube, 25 Millionen, da einen Trade dann für zu finden, ist kompliziert.
Doch klassisch irgendwie Buyout hinten raus und dann fürs Minimum unterschreiben.
Ja, wer weiß. Also ich glaube, die Raptors haben diese Teamoption schon auch gezogen, um den zu traden. Es würde mich irgendwie wundern, wenn wenn es da ein Buyout gibt, zumal es wahrscheinlich auch andere Teams gibt, die leichter einen Trade für ihn machen können. Und der halt, also aufgrund dieser Vielseitigkeit kannst du den ja in alle ambitionierten Teams irgendwie reinpacken. Deswegen kommt da vielleicht auch was anderes zustande. Aber ja, wer weiß. Also bei dem würde ich jetzt auf jeden Fall nicht unbedingt davon ausgehen, dass er die Saison in Toronto beendet.
Nee, es war ja schon, es war ja schon nicht klar, wie sie mit ihm planen, sozusagen, für dieses Jahr. Also von daher. Hast du noch jemanden oder?
Ach, so ein paar potenzielle Namen. Bin mal gespannt, wie die Pistons weiter mit Jaden Ivey umgehen. Also ob da jetzt eine gute Lösung gefunden wird oder ob das eher darauf hinausläuft, dass da irgendwann eine Trennung ansteht, weil. Das wäre halt auch so ein Spieler, der trotz der Wurfprobleme, den ich irgendwie in Orlando ganz interessant finden würde. Aber.
Okay.
Sehe ich jetzt zumindest auch nicht irgendwie wahnsinnig schnell an. Ich glaube, die Pistons sind eigentlich auch gut damit beraten, jetzt erstmal mit einem Coach, der Bock auf die Situation hat, was letzte Saison nicht der Fall war, einmal zu schauen, was haben wir hier, wer kann wie miteinander spielen und wer nicht und dann wahrscheinlich nach der Saison die wichtigen Entscheidungen zu treffen.
Eben, es ist ja auch immer vor der Saison relativ schwer, sich gerade bei jungen Spielern auszumalen. Also, beziehungsweise man hat immer noch den Status quo der letzten Saison im Kopf und du weißt ja nicht, was jetzt über die Offseason passiert ist. Also gerade Thema Wurfproblematik oder was auch immer. Und dann, du hast ja gesagt, neuer Coach in Detroit. Inwieweit kriegt, da er Bock hat, inwieweit kriegt er da irgendwie bessere Lineups zusammen oder halt eine bessere Mischung? Und da muss es vielleicht nicht sein, aber ja, klar. Nico Webler, schafft Bam 50% von der Dreilinie diese Saison? Ich glaube nicht.
Es kommt aufs Volumen an, würde ich sagen. Wenn er 2 nimmt, kann schon sein, dass er einen.
Kann schon, dass er einen trifft, ja. Aber kann auch sein, dass er keinen trifft. Wenn er 2 nimmt.
Ja, aber ich trau ihm schon zu, dass er einen trifft.
Kommt auch darauf an, wie offen er ist. Aber so, dass wir. So, dass es wirklich großen Einfluss hat auf die Offense. Bin ich mir relativ sicher, dass es nicht so sein wird. Und
ja, ich schreibe ihn nicht ab, was das
angeht. Aber 50%?
Nein, 50%, aber ja, also sagen wir einfach mal, dass Bam den Dreier in sein Spiel aufnimmt zu einer einigermaßen Frequenz, die jetzt nicht komplett zu vernachlässigen ist. Das halte ich schon immer noch für möglich, auch wenn er jetzt nicht mehr ganz jung ist, aber also er hat letzte Saison immerhin 42 Dreier genommen. Hat auch ein paar davon getroffen, so 15 Stück. Das sieht ganz okay aus. Bei Team USA hat er relativ bereitwillig auch von draußen geworfen. Das ist natürlich auch die etwas kürzere Linie. Aber da sah das schon irgendwie, also die Wurfbewegung ist ja nicht schlecht und er ist schon ein guter Midrange-Shooter. Er kann auch Freiwürfe treffen, also auf einem recht guten Niveau. Also wer weiß, 50%, das ist, würde ich jetzt auch mal schätzen, einigermaßen scherzhaft gemeint, aber
ja.
Vielleicht nimmt er ja schon, also letzte Saison waren es dann 0,6 pro Spiel. Vielleicht nimmt er jetzt 1,5 oder 2 pro Spiel. Wer weiß.
Möglich ist es, ist halt auch immer, ja, möglich ist es.
Irgendwo müssen die Heat auch Offense und Würfe herbekommen.
Das stimmt. Wobei er vielleicht auch einfach ein Spieler ist, bei dem halt der Wurf aus der Mitteldistanz noch wichtiger ist, dass der halt, dass ihn halt immer nimmt und immer mit Selbstvertrauen nimmt und dann halt auch hochprozentig trifft, einfach weil das vielleicht eher noch aus seinem spielerischen Naturell entspricht. Aber ja, wie gesagt, wer weiß, vielleicht für Momente mal so ein bisschen nach draußen poppen. Unmöglich ist nichts.
Ja,
und so, also, ein bisschen meine, überraschen wird es mich aber schon.
Ein paar Spieler, die auch so ein bisschen mit dem Rücken zum Korb agieren können auf den kleineren Positionen, also mit Butler, aber auch mit Harkes zum Beispiel.
Ja.
Ja, dann Bam halt auch mal weiter draußen nutzen. Also wie gesagt, ich glaube jetzt auch nicht, dass das irgendwie das Standardstilmittel wird, aber mal.
So wie bei Andre Drummond jetzt, meinst du?
Noch in der Lage, sein Spiel halt noch ein bisschen zu erweitern, glaube ich. Du weißt, ich halte auch einigermaßen viel von Bam.
Ja, genau.
Also, da halt gewisse Fortschritte sind da immer möglich. Also man sieht ja eigentlich auch jedes Jahr irgendwelche Fortschritte bei ihm.
Das stimmt. Wir beobachten das. Sven fragt, welches Team könnte für euch im Westen und Osten die größte Überraschung oder Enttäuschung sein? Überraschung im Osten habe ich die Bucks. Weil ich mir irgendwie, weil sie fliegen irgendwie so ein bisschen unterm Radar und es ist alles nicht so richtig, also es wirkt auch jetzt so, was man so hört aus der Offseason. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, so Dame und Giannis haben sich jetzt nicht groß ausgetauscht, was sie jetzt alles anders machen wollen, haben auch nicht zusammen trainiert und so. Und Middleton muss sich nochmal am Fuß operieren lassen. Ist auch mal die Frage, wie fit er zum Saisonstart ist, ob er fit ist zum Saisonstart. Und trotzdem könnte ich mir irgendwie vorstellen, dass das Team dann auf einmal, dass dann auf einmal doch 50-plus-Siege dastehen. Einfach aufgrund der Neuverpflichtungen, die sie hinbekommen haben mit Wright, mit Trent und auch in Abstrich mit Taurean Prince, weil ich fast so davon ausgehe, dass wir einen besseren Dame sehen werden. Wenn wir ihn dieses Jahr nicht sehen, dann bin ich auch bereit zu sagen, wir bewegen uns vielleicht dann auf ruhigere Dame-Jahre einfach zu. Und weil Giannis mit, glaube ich, ordentlicher Wut im Bauch kommen wird. Und Giannis hat auch jetzt hier schon auf einem hohen Niveau gespielt. Man muss halt körperlich gucken, wie es ist, wie fit er ist, also wie fit er auch durch die Saison kommt. Und ich könnte mir, auch wenn sie jetzt nicht Stunden gemeinsam im Gym verbracht haben, glaube ich, so dieses Jahr 2 von so einer Star-Kombo, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass sie zusammenpassen, könnte schon besser funktionieren als Jahr 1. Und deshalb, glaube ich, könnten sie da relativ gut reinkommen. Vielleicht sind sie aber auch das Team mit dem größten Enttäuschungspotenzial im Osten. Gleichzeitig. Also vielleicht ist es es ist einfach nicht sicher, in welche Richtung es geht. Und es kann auch sein, dass man merkt, okay, es geht gar nicht zusammen. Und Doc Rivers sagt nach 3 Spielen, wie undankbar diese Situation überhaupt in Milwaukee ist. Und dass da ganz andere schon lang weggelaufen wären. Und er versucht es noch 2 Spiele und geht dann. Und
aber mal ganz kurz so zwischendurch, weil ich finde es bei den Bucks insofern interessant, dass du, ich sag so als Überraschung, und also was ist denn eine realistische Erwartung für sie? Weil du hast eben gesagt, 50 plus Siege. Für mich wäre es ein Schock, wenn die keine 50 Siege holen, weil die haben letzte Saison in der Saison, die katastrophal war, haben sie 49 geholt.
Ja.
Die sollten schon 55.
Ich glaube, es geht dann Richtung Playoffs auch. Also so Conference Finals und dann Contender Richtung Finals. Also dass sie halt so das sind, was man sich ein bisschen erhofft hat, bei denen man auch zum Beispiel du zu Recht gesagt hast, offensiv eventuell, defensiv sieht schwierig aus, aber dass sie jetzt so ein bisschen dieses Versprechen nach dem Lillard-Trade, wie gesagt, bei dem es auch Argumente gab zu sagen, ist es wirklich so geil, aber dass sie das jetzt mehr einlösen und dann jetzt halt wirklich so eins der Powerhouses sozusagen sind im Osten und dann Richtung Finals schielen können und Boston auch Probleme bereiten können.
Das halte ich auch also für möglich. Also ich für mich gehören die in dieses Cluster mit Philly und New York auch mit rein. Und das, wenn Leute das anders sehen, dann hätten sie das Potenzial dazu zu überraschen. Also
ich habe so ein bisschen negative Schwingungen wahrgenommen irgendwie. Auch wie gesagt, weil es halt diese Middleton-Geschichte ist halt einfach auch nicht optimal.
Ja.
Und genau, also deswegen, weil halt, sie werden älter, was kann Dame noch? Also, deshalb sind sie für mich so ein Kandidat. Aber wer ist es denn bei dir?
Ja, ist mir irgendwie schwer gefallen. Aber also, da man halt irgendwie immer, also eigentlich die 3 Teams, die wir gerade genannt haben, plus Boston so als die Spitzengruppe so mehr oder weniger ansieht, würde ich halt so auf eins dieser jungen Teams gehen und da eigentlich auf Orlando, weil, habe ich ja auch schon mal gesagt, es würde mich nicht komplett schockieren, wenn die irgendwie am Ende den 2. oder 3. Platz in der Conference haben. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein Conference-Finals-Team schon sein kann, einfach weil die Konkurrenz dann erfahrener ist und auch in der Spitze dann, glaube ich, einfach noch einen Ticken besser, aber Orlando ist tief, richtig gut, hat noch super viel Luft nach oben, hat eine mega geile Defense und wie gesagt, wenn die am Ende irgendwie die zweitmeisten Siege der Conference holen, würde mich das nicht komplett schockieren. Ich traue denen das an sich zu. Deswegen wäre das jetzt so das Team, aber eigentlich Indiana und Cleveland, für die kann ich genau den gleichen Case machen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Bei Orlando, wenn man umgekehrt argumentieren will, okay, sie haben eine richtig geile Defense, sie sind irgendwie tief, sie haben, also sind ein Problem angegangen mit KCP, was das Spacing angeht, was einen guten Wing-Verteidiger angeht, der von draußen treffen kann, hab immer noch so ein bisschen das Creation-Problem. Wir müssen abwarten, wie es mit Franz Wagners Wurf aussieht. Sie werden zwar wieder gut verteidigen, aber irgendwie, sie haben zwar Luft nach oben, aber wie viel Luft nach oben haben sie denn dann offensiv noch? Und vielleicht erfüllen sie das Potenzial überhaupt? Und am Ende, und das ist jetzt keine Enttäuschung, aber wird es halt eine ähnliche Saison wie letztes Jahr, in dem sie halt sehr, sehr unangenehm sind zu spielen, aber halt sie einfach von der Gesamtkonstruktion des Teams her es schwierig haben, das offensive Potenzial zu erfüllen. Nicht, dass ich das glaube, aber nur mal so als quasi als Gegenfrage.
Also du glaubst, sie werden die Enttäuschung?
Ich glaube, sie werden die ganz große Enttäuschung. Und ja.
Nee, also es kann auf jeden Fall sein. Wie wir wissen und also wie auch Franz gerade in Sachen Wurf letzte Saison gezeigt hat, ist die Entwicklung nicht immer linear und man kann nicht davon ausgehen, nur weil da viele Spieler jung sind, dass sie jetzt alle irgendwie um 10% besser sind als letztes Jahr. Das wäre einfach nicht realistisch, aber ich bin da einfach, glaube ich, optimistisch. Also weil ich irgendwie viel von den Beteiligten halte, weil ich auch glaube, dass manche von den offensiven strukturellen Problemen auch durch Entwicklungen der Spieler, die schon da sind, besser werden können. Wie gesagt, glaube ich auch immer noch, dass ein dynamischer Guard mit Wurf da auch immer noch ganz gut tun würde. Aber trotzdem sehe ich da auch bei den vorhandenen Spielern irgendwie die Upside. Also ich will sie optimistisch sehen. Aber es ist auf jeden Fall auch möglich, dass es ein Play-In-Team ist. Einfach weil man ein paar konkurrenzfähige Teams im Osten dann ja schon zusammenkratzen kann. Und das ist da, also da gibt es halt einfach keine Garantien.
Ja, also nur um es klarzustellen, ich bin auch eher optimistisch, gerade auch so diese Creation-Sache sehe ich bei Franz Wagner irgendwie schon auch Möglichkeiten, dass er da noch mehr machen kann, also von daher, im
Ich gesehen ein gewisses Enttäuschungspotenzial übrigens noch bei den Knicks, aber das ist, steht auf einem anderen Blatt.
Ist halt aber auch immer so das Ding, schon ein gutes Team macht große Moves und eigentlich erwarten jetzt alle, dass es besser wird, aber kann halt irgendwie auch nach hinten losgehen. So habe ich so ein bisschen,
ich sehe vor allem die Gefahr, dass die eigentlich mit einer Sechser-Rotation über die gesamte Saison spielen werden und also bis dann die Playoffs anfangen, keiner mehr laufen kann. Also das kann schon auch passieren.
Ja, aber 7-8 werden sie schon zusammenkratzen, oder?
Naja, Robinson fehlt halt schon die halbe Saison. Wenn er jetzt von Anfang an dabei wäre, würde ich sagen, dann haben sie eine 7er-Rotation, zumindest zum Start. Haben sie jetzt ja nicht. Und OG verpasst in der Regel ja auch seine 30 Spiele oder so. Bridge spielt wenigstens immer. Aber sonst ist, also von der Bank, Thibodeau vertraut halt Deuce McBride.
Ja.
Und vielleicht ein bisschen Achiuwa. Also der wird schon auch spielen. Ich meine, die werden auch während der Regular Season schon auch noch ein paar andere Leute einsetzen.
Bisschen Cameron Payne-Time.
Ja, aber also sehr viele Minuten spielen werden halt wahrscheinlich 5 Starter und Deuce McBride. Da wird
ein bisschen Landry Shamet auch noch, oder? Also.
Bisschen wer?
Landry Shamet.
Vielleicht. Ist das für dich jemand, bisher hat er bei jedem Team das Problem gehabt, dass er irgendwie nicht dauerhaft das Vertrauen seiner Coaches gewinnen konnte. Da weiß ich nicht, ob Thibodeau jetzt derjenige ist, der
sagt, oh komm, du bist mein Junge, Landry.
Ja.
Eis.
So, weiß ich nicht.
Doch, ich glaube, das ist genau der Coach, den er braucht. Da finden sich zwei.
Das wäre schön.
Ja. Ja, nichts, ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht sind sie jetzt, ich bin sehr gespannt auf die Knicks. Ich bin auch gespannt, wie es ist halt für, sie waren ja letztes Jahr, also nicht Underdog, aber es war halt schon so ein bisschen so, sie mussten nicht und haben eigentlich eher positiv überrascht. Jetzt sind sie halt, jetzt haben sie diese großen Moves gemacht, jetzt haben sie irgendwie so schon so ein bisschen die Chips in die Mitte geschoben, haben einen Spieler geholt, der für mich weiterhin extrem gut passt mit Bridges, haben mit Towns irgendwie noch Talent-Upside dazugeholt. Jemanden, der auch offensiv gut passen könnte. Und jetzt ist halt schon so ein bisschen, okay, was habt ihr denn anzubieten? Also jetzt sind die Erwartungen schon relativ hoch. Und dann mal gucken, ob das wie so ein Thibodeau-Team wie das funktioniert. Aber Überraschung im Westen.
habe ich Memphis. Also ist er auch irgendwie, hat man jetzt ja schon auch in einigen Podcasts irgendwie gehört, dass das irgendwie so ein Team ist, wo manche Leute so sehr, sehr optimistisch sind. Also auch, ich glaube, bei Bill Simmons habe ich neulich gehört, dass der irgendwie über die Quote für Memphis hat die beste Bilanz im Westen und so, dass er darüber georgelt hat. So.
Ja, habe ich auch. Ja.
Das ist mir zu doll, einfach weil ich glaube, die Tiefe und auch die Qualität in der Spitze von OKC nochmal wesentlich stärker sehe, als das, was Memphis anzubieten hat. Aber ich glaube schon auch, dass das möglich ist, dass die wieder mittendrin sind in der Verlosung irgendwie so um den Heimvorteil, weil es hat sich zwar drumherum echt viel verändert. Also kein Tyus Jones mehr da, kein Dylan Brooks mehr da, kein Steven Adams mehr da. Die waren, als Memphis zuletzt gut war, waren die alle prominent beteiligt, teilweise sehr prominent. Das ist jetzt halt nicht mehr der Fall, aber du hast immer noch Morant, der hoffentlich irgendwie quasi geläutert ist.
Und sich dumm hat wieder wehgetan jetzt halt gerade am Knöchel. Ja,
aber das ist nichts Schlimmes.
Ist nichts Schlimmes, nee, genau. Aber es
ist gesagt, deswegen da scheiße ich drauf. Aber du hast noch
aber ihn humpeln zu sehen war schon wieder bitter. Also das war...
Das stimmt. Aber ja, das jetzt lass mich doch mal meinen Case...
Entschuldigung.
Sorry, liebe Jugendschützer.
Ja. Schon zum zweiten Mal heute.
Ich glaube, Bane hat davon profitiert, dass er letzte Saison allein auf weiter Flur war, meistens, wenn er gespielt hat. Ich glaube auch, Jackson dürfte offensiv profitiert haben, dürfte jetzt aber auch wieder davon profitieren, dass er sich wieder etwas mehr auf die Defense konzentrieren kann und da wieder halt einen Schritt besser aussehen. Du hast ja Marcus Smart, der wahrscheinlich mit einer gewissen Motivation in die Saison geht, nachdem die erste in Memphis ziemlich katastrophal gelaufen ist, auch für ihn. Also da ist halt Potenzial. Auch mit Zach Edey ist für mich auch einer der interessantesten Spieler jetzt in der neuen Saison. Und es könnte gut laufen. Ja. Es kann auch schlecht laufen, das haben wir letzte Saison gesehen, aber vielleicht haben sie ja jetzt einfach auch mal ein bisschen bessere Gesundheit, bisschen weniger Mist drumherum und können einfach dann, also wie gesagt, die Optimalversion von dem Team kann auch über 50 Siege holen, sogar im Westen.
Absolut, absolut. Und wie du sagst, also ich meine, klar, ist das Team sieht ein bisschen anders aus, jetzt abseits des Kerns, als zu besten Zeiten. Aber wie du sagst, ich denke, da ist, also wenn Bane besser ist, wovon ich irgendwie ausgehe, oder hat er schon nochmal eine neue Rolle gefunden, nochmal ein neues Level erreicht, eigentlich so über die letzten Jahre. Auch Jackson ist ein bisschen weiter. Und dann sind deine besten Spieler quasi noch ein Stück besser. Und ich bin auch sehr, sehr gespannt auf Smart, ob es so ein bisschen so ein Bounceback-Year gibt, ob er so diese Brooks-Rolle auch so ein bisschen anders füllen kann. Und grundsätzlich, du hast jetzt noch Santi Aldama mit in der Verlosung. Ich sehe sie auch, für mich sind sie auch so ein bisschen so ein Überraschungskandidat. Ich frage mich halt dann selber immer, wie überrascht ich jetzt wäre, weil eigentlich so die letzten anderthalb Jahre war, oder vor allem die letzte Saison war halt einfach mal so ein bisschen auf Pause gedrückt, gefühlt. Also durch die ganzen Verletzungen einfach und die Morant-Sache natürlich auch. Aber da war es halt, okay, das war jetzt kein richtiges Jahr. Wir haben so ein bisschen gedacht, am Anfang war es, okay, Morant hat ja schon mal über einen längeren Zeitraum gefehlt, dann haben sie es gut geschafft, das haben sie letztes Jahr überhaupt nicht hinbekommen. Aber dann kamen halt die Verletzungen dazu und dann natürlich erst recht nicht. Und deshalb frage ich mich immer selber, wie überrascht ich jetzt wäre, quasi, wenn sie in den Top 4 landen würden. Irgendwie schon, weil der Westen natürlich insgesamt besser geworden ist und weil halt der Sprung verglichen zu letztem Jahr halt extrem groß wäre, aber es ist natürlich auch ein ganz anderes Team. Ich habe sie schon auch da mit drin, ich habe Houston noch, weil ich da halt so diese jungen Spieler, Şengün, Green, Thompson, Whitmore, wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, das ist ein sehr großes Puzzle, das zusammengefügt werden will.
Deswegen kann es bei denen für mich in beide Richtungen gehen.
Kann in beide Richtungen gehen, genau. Aber es ist halt, ich habe ja schon mal gesagt, Jalen Green, ich habe Hoffnung, dass wir jetzt näher an dem März-Green sind, als an dem November-Green letztes Jahr, wenn man so sagen kann. Und dann hilft das dem Team natürlich schon ungemein und dann vielleicht kann sich dann da auch so eine neue Struktur, eine neue Hierarchie, eine neue Balance entwickeln, dann auch mit Şengün dann und Thompson. Und dann könnte das gut aussehen, können sie vielleicht so ein bisschen mit reingehen. Sonst finde ich es im Westen gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Weil mich würde es bei den wenigsten Teams überraschen, wenn sie irgendwie in die Range von, also es gibt schon so die Top-Dogs, wie jetzt OKC, wie Denver, meinetwegen auch Minnesota. Also mal gespannt, sieht das jetzt anders aus. Aber so diese Range danach, da können einfach wahnsinnig viele Teams mit rein. Es wäre jetzt für mich zum Beispiel auch nicht die große Überraschung, wenn jetzt San Antonio irgendwie souverän ums Play-In mitspielen würde. Einfach wegen, also nicht, dass es passieren muss, aber sie haben jetzt halt, also Chris Paul hat natürlich immer die Frage, wie viele Spiele kann er machen, aber der nächste Wemby-Schritt, sie haben noch Harrison Barnes, der jetzt nicht dich jetzt nicht irgendwie in neue Sphären spült, der aber naja, das Team halt so ein bisschen abrundet auch ein bisschen diese Veteranenpräsenz geben kann, auch eine positive Präsenz geben kann. Und dann eben Wemby mit einem Point Guard, Wemby ja 2, also das könnte dann schon, also das wäre jetzt nicht so, wow, damit hätte ich niemals gerechnet, weißt du, wie ich meine?
Ja, absolut. So. Ich sehe bei denen, also die und Houston sind für mich so ein bisschen wundertütig. Mhm. New Orleans würde ich da eigentlich auch noch ein bisschen mit reinnehmen, weil man da auch so ein paar Ungewissheiten hat, wo es halt ganzen Schritt nach vorne gehen könnte, wo man vielleicht aber auch Stand jetzt teilweise zu optimistisch rangeht und wo es am Ende noch gar nicht ganz so schnell nach oben gehen kann, einfach weil man so viel Qualität in der Conference hat, aber ja,
das ist das Ding,
also,
ja.
Es ist halt wirklich so, 13 Teams wollen halt mindestens ins Play-In und in Wirklichkeit in die Playoffs und so viele Plätze gibt's halt nicht. Nur bei Utah und Portland weißt du eigentlich von vornherein, dass es nicht unbedingt so ist. Ich traue den Clippers mittlerweile fast nichts mehr zu, aber sonst ist es halt wirklich sehr, sehr ein, eine spannende, sehr volle, also sehr überfüllte Conference.
Ja. Und enttäuschen könnten für mich deshalb, ich habe die Mavs.
Halte ich auch für möglich.
Es ist immer so ein bisschen, Clay.
Wenn
man sie an den Finals misst, genau.
Dass die dorthin gekommen sind.
Und es ist ja schon so ein bisschen auch deswegen so, wow, wir sind jetzt den nächsten Schritt gegangen, wir sind ein großes Problem angegangen, was unser Shooting angeht mit Klay Thompson. Wir haben ja die ganzen Themen schon mal ein bisschen durchgesprochen. Ich bin halt, wie gesagt, Klay ist noch mal ein Jahr älter, Klay hat eben diese zwei Verletzungen, ist nicht mehr der Spieler von vor den Verletzungen, vor allem defensiv, offensiv, glaube ich, wird ihnen helfen, aber halt so diese Balance, kriegen sie eine Balance hin aus Offense und Defense, die sie wirklich durch die Saison tragen kann, gerade durch so eine Western Conference. Also absolut nicht ausgeschlossen, für mich vielleicht auch sogar, weiß nicht, ob es wahrscheinlich ist, keine Ahnung, also sie sind halt weiterhin ein sehr gutes Team, aber es könnte halt auch sein, dass es halt einfach so ein bisschen kippt jetzt. Wie gesagt, ohne dass ich jetzt davon ausgehe, aber wenn sie halt im Play-In landen am Ende oder halt auf 6 reingehen oder so, wäre es dann halt zumindest nicht so, glaube ich, wie es geplant war.
Ja. Möglich ist es auf jeden Fall.
Hast du jemanden anderen?
Den Wolves, wenn du die an den Conference Finals misst. Wobei ich da auch mir auch vorstellen kann, dass die nicht viel schlechter sind als letztes Jahr.
Also, ja.
Oder gar nicht schlechter sind als letztes Jahr. Halte ich auch für möglich.
Anders halt, aber nicht unbedingt schlechter.
Ja. So.
Damit zu Semir Omerazic. Welcher Coach räumt zuerst den Stuhl? Solche Fragen, also finde ich gar nicht, also ist immer interessant, drüber nachzudenken. Ich finde es total kompliziert. Ich habe dann so jemanden wie Quinn Snyder, habe ich so im Kopf. Okay, Hawks, die Erwartungen sind nicht so hoch dieses Jahr. Aber irgendwie, letztes Jahr ist man hinter den Erwartungen zurückgeblieben so und irgendwie scheint vielleicht schon so ein bisschen angeschlagen zu sein, alles zumindest von außen. Aber ich weiß halt immer nicht, wie denkt die Organisation drüber? Wie ist auch zum Beispiel in dem Fall die Gemengelage, also das Gewicht von Trae Young im Vergleich zum Gewicht von Quinn Snyder innerhalb der Franchise und sowas. Also ich weiß es immer nicht. Aber das wäre zum Beispiel einer, wo ich mir, keine Ahnung, vielleicht auch, ja, wenn es wieder nicht funktioniert oder wenn man nicht sieht, zumindest es sieht besser aus, keine Ahnung. Tyronn Lue hatte ich noch überlegt, wenn es bei den Clippers, also, aber eher dann aus bei Lue tatsächlich dann eher so, okay, irgendwie so heiß bin ich nicht drauf, aber wahrscheinlich hätte er sich das vor der Saison auch gedacht. Ich finde es total schwierig, da halt irgendwie so ein, was mit Substanz zu sagen. Will Hardy, wenn die Jazz zu gut sind?
Nee, der
natürlich nicht.
Ich glaube, bei Lue ist die letzte Vertragsverlängerung nicht lange her. Wenn ich das richtig im
Kopf habe. Stimmt, hast recht. Ja.
So ein bisschen überlegt, bei relativ vielen Teams, die ich normalerweise als Kandidaten ansehen würde, da sind halt eigentlich ziemlich neue Coaches dabei.
Ja.
Teilweise ganz neu, teilweise irgendwie gehen in Jahr 2 oder das erste ganze Jahr oder so. Und die, also es ist natürlich trotzdem möglich, aber die hätte ich dann deswegen jetzt nicht ganz weit oben auf der Liste stehen. Ich hätte jetzt tatsächlich an Chauncey Billups gedacht, einfach weil bei dem ist jetzt Der geht ins vierte Jahr bei den Blazers. Bisher war jedes Jahr nicht so richtig geil. Hat bisher eine Siegquote von 33%, was natürlich jetzt auch nicht nur an ihm liegt, so, sondern auch daran irgendwie, was er da so an Spielern zur Verfügung hatte. Aber ich glaube, dort ist halt einfach so ein bisschen, wenn man jetzt nicht so mal ein bisschen Schritte nach vorne sieht, jetzt gar nicht mal unbedingt, was die Bilanz angeht, sondern vielleicht ein bisschen mehr auch, was so Teamkultur, Teamabläufe und so angeht, dann wäre das so einer, der halt einfach irgendwann dann vielleicht so ein bisschen flattert, einfach weil es jetzt die vierte Saison ist und man da dann ja als Organisation wahrscheinlich auch irgendwann einen gewissen Fortschritt einfach sehen muss.
Ja, sowas könnte sein. Das hast du öfter bei schwächeren Teams, dass da die Teams oder die Front Office mit der Entwicklung dann irgendwie nicht zufrieden sind. Dass es dann halt irgendwie da in die falsche Richtung geht, dass es gar nicht mal so um die Siege geht am Ende. Deshalb, ja, Billups vielleicht. Aber ansonsten hast du irgendwie bei den besseren Teams irgendwo jemanden, wo du denkst.
Wie gesagt, viele haben halt gerade einen neuen Coach bekommen.
Eben, genau.
Deswegen eigentlich nicht. Also außer, ich meine, man hört ja manchmal, dass Michael Malone und das Front Office der Nuggets ziemlich unterschiedliche Ansichten darüber haben, wie dieser Kader aussehen sollte.
Du meinst, Malone würde gerne weiterhin um eine Championship spielen und die anderen und das Front Office soll Geld sparen, oder?
Die sind da ein bisschen komisch, was das angeht, ja. Also ich glaube, der hat eigentlich nicht so Bock, auf Zwang auf junge Spieler zu setzen und das Front Office zwingt ihn dazu, auf junge Spieler zu setzen. Und ich glaube, das geht so ein bisschen gegeneinander. Gleichzeitig würde es mich aber auch schockieren, wenn der jetzt sagt, er hat keinen Bock mehr, dieses Team zu coachen. Also deswegen, und dass sie ihn rausschmeißen, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen.
Ja, geht mir ähnlich. Also von daher tue ich mir.
Von daher nö.
Stimmt, es sind wirklich viele neue dabei. Also von daher, da hast du erstmal, weiß nicht. Vielleicht, wenn es bei den Bucks komplett bergab geht oder komplett in die falsche Richtung läuft, vielleicht Rivers, aber der ist auch noch nicht so lange da, ne? Also deshalb.
Nee, eben.
Stimmt schon. Damit, Walter Stengel, Mahlzeit, werte Korbball-Freunde, könnt ihr mir bzw. euch die Offseason der Lakers erklären, die im Grunde gar nichts gemacht haben, außer zu draften? Sollen wir eigentlich Knecht nennen? Nein, machen wir nicht. Connect gilt zumindest als kleiner Stil mit Three-Point-Shooting-Potential und Bronny. Wollen die nicht nochmal den Titel angreifen? So gar kein Trade. Hätten sie nicht zumindest für DeJounte Murray traden können oder wollte Atlanta etwa zu viel? Ich kann irgendwie nicht glauben, dass LeBron nur in Anführungszeichen nochmal mit seinem Sohn zusammenspielen, so historisch und schön für ihn das auch ist, und nicht unbedingt noch einen fünften Titel will. Was sind eure Gedanken dazu und glaubt ihr, Redick kann mit seinem Basketball-IQ mehr aus dem Kader rauskitzeln als in den letzten Jahren? Ja, die Lakers.
Ganz kurz aufs Letzte. Ich glaube nicht, dass Redick aus dem Kader mehr rauskitzeln kann als die Conference-Finals-Teilnahme, die sie vor 2 Jahren noch hatten. Das sollte man echt nicht vergessen, das ist noch nicht so lange her. Die waren über die letzten 2 Jahre nicht super schlecht.
Ja.
Auch wenn sie nicht die Erwartungen vielleicht erfüllt haben, die ESPN auf sie gestülpt hat. Aber das ist
realistischere Erwartungen eigentlich schon, ne?
Genau, würde ich sagen. Das ist ein Team mit ein paar Schwachstellen, auch natürlich mit sehr viel Qualität in der Spitze, aber nicht mit dem rundesten Kader drumherum. Und in der tiefen Western Conference heißt das dann, kann mal für einen Run reichen, kann auch sein, dass du einfach nur ins Play-In kommst, kann auch sein, dass du dort drin dann ausscheidest oder in der ersten Runde, wie es jetzt gerade der Fall war. Das ist, glaube ich, einfach die Realität. Und also natürlich würden die das gerne ändern. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Auch, dass LeBron gerne nochmal, also eine realistische Titelchance hätte, das glaube ich auch, natürlich. Aber also die Frage ist halt einfach wirklich immer, wie kommst du da hin? Ich denke, dass die Lakers in der Offseason, und ich würde ihnen da zustimmen, analysiert haben, wenn wir hier jetzt irgendwie das bisschen an jungen Spielern, was wir vielleicht haben, oder das an Trade-Chips opfern, was wir haben, um DeJounte Murray zu kriegen, dann sind wir vielleicht einen Ticken besser, aber dann sind wir ja auch kein legitimer Titelcontender. Deswegen ist es dann vielleicht erstmal, okay, was können wir irgendwie durch mögliches internes Wachstum noch bezwecken, also auch gerade mit einem neuen Coach, der ein bisschen andere Vorstellungen hat, mit Max Christie, mit Dalton Kinect, mit auch Austin Reeves, von dem sich ja J.J. Redick wohl auch noch mehr erhofft, als man bisher gesehen hat. Und dann halt einfach so ein bisschen abwarten, was ergibt sich während der Saison, weil irgendwelche Leute könnten ja noch verfügbar werden, wo man dann sich vielleicht einreden kann, die geben uns jetzt aber noch eine bessere Chance. Vielleicht kommt das nicht und dann haben sie Pech gehabt. Aber das ist halt einfach auch die Realität in einem alternden Team, das vor ein paar Jahren mit einem völlig aktionistischen, bescheuerten Trade sich halt einfach seine Optionen mehr oder weniger zerstört hat. Also mit diesem Trade für Russell Westbrook damals. Davon erholen die sich ja immer noch. Und das ist halt einfach das Problem. Das verhindert dann vielleicht auch jetzt, dass man bei jeder ersten Gelegenheit für irgendeinen Spieler sagt, auch unabhängig von Fit oder irgendwas, der muss jetzt her. Weil man vielleicht so ein bisschen die Lektion gelernt hat. Oder weil man auch einfach nicht mehr ganz so viele Trade-Chips hat. Also, das kann schon beides dazu führen. Ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es, wenn es jetzt nur nach LeBron gegangen wäre, dass sie in der Offseason irgendeinen aktionistischen Deal gemacht hätten. Aber ich glaube nicht, dass er das alleine entscheiden darf, sondern das müssen ja die Lakers auch noch entscheiden. Und die wissen auch, dass sie ein Team nach LeBron haben werden müssen.
Und ich meine, sie haben sicher... Ja?
Bin schon fertig.
Nee, sie haben sicherlich noch einen Pick 2045, den sie eventuell traden können. Aber
sie haben, glaube ich, wieder zwei Erstrunden.
Ja, ich glaube, zwei können sie traden. Aber wie du sagst, also genau das ist ja das Ding, die Analyse, was bringt mir Spieler X? Also was bringt mir zum Beispiel DeJounte Murray? Und wenn du dann zu dem Schluss kommst, dass Murray die Nadel jetzt nicht so weit verschiebt, dann ist das halt so. Also und dann ergibt es eben auch keinen Sinn zu sagen, wir opfern junge Spieler oder Picks oder was auch immer, um ihn abzugeben. Zumal ja dann, also wenn man überlegt, Atlanta hat Dyson Daniels bekommen, einen interessanten jungen Spieler, der natürlich seine Schwächen hat, aber zumindest jemand, der was den Fit angeht, auch jetzt neben Trae Young, haben wir auch schon drüber gesprochen, da relativ gut reinpassen kann. Und dann, wen wollen sie von, also aus der Lakers-Garde?
Also dann, ja, die Lakers hätten wahrscheinlich die D'Angelo Russell durchaus abgegeben, aber den hätten die Hawks halt nicht gebrauchen können.
Wobei so ein Backcourt Russell Young wäre natürlich defensiv brutal, ne?
Wäre schon geil.
Da könntest du mal ordentlich die Schlingen anziehen. Aber genau, und deshalb, ich finde es gut, dass sie es nicht aktionistisch gemacht haben. Wie gesagt, ich überlege mal heute, da wären noch KCP und Kuzma bei den Lakers.
Und Caruso,
ja. Das wäre gar nicht schlecht eigentlich, ne?
Das wäre okay.
Und deshalb finde ich es absolut nachvollziehbar, dass sie zu dem Schluss gekommen sind, nicht unbedingt bei Murray voll reinzugeben. Man weiß jetzt auch nicht genau, was im Hintergrund gelaufen ist an Verhandlungen, wie weit, also welche Angebote auf dem Tisch lagen und so. Und dann halt zu sagen, okay, wir holen jetzt einen neuen Coach, der vielleicht nochmal in Anführungszeichen auch in Ermangelung eines besseren Worts, nerdigeren Ansatz verfolgt. Der, also jetzt auch so in der Preseason, also ist es Preseason und, ne, aber zumindest sind sie jetzt einfach mal deutlich mehr Plays gelaufen, so als in den letzten Jahren, haben mehr Sachen gemacht. Und wie du sagst, es war die letzten Jahre überhaupt nicht schlecht oder so, aber es gab ja dann diese Berichte, dass man unzufrieden war mit Darvin Ham und Davis, der gesagt hat, ja, manchmal wissen wir nicht genau, was wir machen sollen. Ich glaube schon, dass Redick, wenn man sagt, man läuft mehr Plays, man gibt da so ein bisschen mehr, noch mehr Struktur vor, dass das gerade so älteren Spielern helfen kann, wie LeBron einfach, weil es dann halt weniger so in ISO geht und man vielleicht weniger arbeiten muss hinten raus, weil man selber in bessere Positionen kommt, weil junge Spieler in bessere Positionen kommen. Und dann hast du halt noch Austin Reeves. Du hast gesagt, Redick verspricht sich viel von ihm. Ich bin auch gespannt, letztes Jahr war halt ein bisschen up and down. Er war teilweise, also er hat seinen Rhythmus anfangs nicht gefunden, kam zeitweise von der Bank, hat sich dann irgendwann stabilisiert, in den Playoffs fiel der Dreier nicht, hat selber auch gesagt, dass er dann relativ platt war dann Richtung Playoffs, halt auch, weil er defensiv halt relativ viele Aufgaben hatte. Und ja, Reeves bringt aber schon ein relativ interessantes Skillset weiterhin mit. Und wenn er sich da jetzt noch in seinen, was sein individuelles Spiel angeht, noch ein bisschen steigern kann, wenn Redick ihn noch in bessere Positionen bringen kann, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass da noch ein bisschen was möglich ist. Inwieweit die Lakers dann wirklich, also die Frage ist halt, mit den Möglichkeiten, die sie haben, wie groß sind die Chancen, dass sie wirklich in die Sphären, zumindest mal vor der Saison, was die Einschätzung angeht, von OKC kommen, von ja irgendwie auch Denver kommen, weiß ich nicht, bin ich unschlüssig irgendwie.
Nicht irgendwie auch. Denver ist der weiße Wal für die Lakers.
Ja, stimmt, ja, genau. Ich habe jetzt gerade nur gedacht, weil wir über Denver mal so sagen, muss man abwarten, aber für die Lakers ist ja, genau, ist Denver.
Das ist das denkbar schlimmste Matchup für die Lakers. Ich glaube, da würde ich ihnen auch jetzt mit dem jetzigen Kader, den OKC hat, würde ich den Lakers mehr Chancen gegen OKC einräumen als gegen Denver, einfach wegen dem Matchup.
Ja. Nee, und deshalb, ich glaube, die Lakers sind konkurrenzfähig. Ich bin sehr gespannt darauf, was Redick wirklich macht. Ich bin sehr gespannt, wie sich das auch im Laufe der Saison zeigt. Also wie sich das entwickelt. Ob man jetzt am Anfang sagt, das ist ja immer so, okay, neuer Coach und ist alles cool und wir genau, wir probieren neue Dinge und das, und alles glänzt und alle lachen und dann im Laufe der Saison vielleicht wird es mal ein bisschen schwieriger und wie reagiert dann LeBron, aber so grundsätzlich, oder reagieren alle, nicht nur LeBron, aber grundsätzlich finde ich es mal interessant jetzt mit dem neuen Coach und ich sehe sie jetzt nicht als Favoriten, ich wüsste aber jetzt eben auch keinen Weg aus der Offseason, der sie jetzt wirklich in den Favoritenkreis gebracht hätte, außer jetzt natürlich Austin Reeves für Zach LaVine abzugeben. Aber, ne?
Absolut.
Das wollten sie ja nicht. Noch nicht.
Die Schweine.
Ja. Schwach.
Schön blöd.
Mhm.
Sind sie halt selber schuld.
Ja. Chance vertan. Fürs Erste. Oder siehst, oder sehe ich es ganz falsch? Oder denke ich in eine falsche Richtung?
Nö. Ich würde dir da eigentlich zustimmen.
Dann gehen wir weiter zu Baron Hakon. Oder möchtest du noch was zu JJ Redick sagen?
Nö.
Der redet selbst genug, ne?
Der redet selbst genug, der ist eloquent.
Ja.
Ich bin gespannt auf ihn als Coach, aber also viel mehr als wir jetzt schon zu ihm gesagt haben, kann ich, glaube ich, nicht mehr beitragen, sondern ich muss es jetzt halt einfach mal sehen.
Genau. Genau. Dann, wie gesagt, Baron Hakon, wie denkt ihr, verläuft die Saison für die deutschsprachigen Spieler in der NBA? Welche Rolle werden sie haben? Wie ihr Einfluss größer sein? Wird ihr Einfluss größer oder kleiner sein? Gibt es Trades? Mit wem möchtest du anfangen?
Das ist eine sehr weitläufige Frage. Also ich schaue am meisten, also jetzt abgesehen von Franz, weil er das größte Talent ist, schaue ich am meisten auf Isaiah Hartenstein. Also weil ich bei dem mir einfach vorstellen kann, dass der um den Titel mitspielt und vielleicht sogar ein entscheidendes Puzzlestück dafür sein wird, dass um den Titel mitgespielt wird, weil er halt einfach, glaube ich, die Möglichkeit hat, OKC, also ob er jetzt startet oder ob er von der Bank kommt, einfach einen Look zu geben, den sie vorher nicht hatten. Also sowohl defensiv, weil du halt mit ihm und Chad zusammen kannst du halt so Big Ball spielen mit zwei wirklich elitären Verteidigern, wo du dazu dann auch noch halt elitäre Verteidiger auf Flügel hast, wo man dann eigentlich echt schon fragen muss, wie gegnerische Teams dagegen jetzt irgendwie eigentlich scoren sollen. Also wenn du dir jetzt vorstellst, du hast Shea, du hast Caruso, du hast J-Dub und dann hast du die beiden Bigs, dann also viel Spaß.
Ja.
Alle. Und was ich aber halt auch noch total spannend finde, ist, wie er offensiv eingesetzt wird, weil man da in der Zeit, also er hat ja seinen Durchbruch quasi bei den Clippers gehabt, wo er echt so viel eigentlich Facilitator der zweiten Unit gewesen ist. Bei den Knicks war er dann in der ersten Saison eigentlich nur Offensiv-Rebounder und letzte Saison wurde er dann irgendwann eigentlich so zum fast Haupt-Pick-and-Roll-Partner von Brunson, weil er halt irgendwie so, also ein sehr guter Screener ist, ein sehr guter Passer ist, Entscheidungen aus dem Short-Roll machen kann. Und OKC war jetzt bisher halt nicht so das Team, was viel klassisches Pick-and-Roll gespielt hat. Also die haben halt schon Guard-Guard-Screens irgendwie füreinander gemacht, aber die hatten jetzt nicht diesen klassischen Big-Man, der oben Screen setzt und dann hart abrollt und irgendwie das große Ziel ist oder so. Und Hartenstein könnte halt da einfach noch so eine Dimension reinbringen, die vorher noch gar nicht so da war. Und das, also die Defense ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum sie ihn geholt haben. Plus, also natürlich auch das Rebounding. Aber auch offensiv finde ich ihn da total spannend. Insofern, das hat, glaube ich, der hat auf jeden Fall das Potenzial, so wie Maxi Kleber letzte Saison am Ende in den Finals zu stehen. Und dabei vielleicht auch noch prominenter involviert zu sein.
Ja, absolut. Sehe ich ziemlich ähnlich. Also gerade auch, weil ich es halt spannend finde, okay, sie hatten ja die Option, Hartenstein nicht oder die ganzen Möglichkeiten, die Hartenstein bietet, die du aufgezählt hast, offensiv. Jetzt haben sie, also, und dann ist es ja, dann haben sie es vielleicht bis dahin nicht gemacht, aber wie sieht das jetzt aus? Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass er da eine prominente Rolle einnimmt. Dann, ganz kurz, Franz Wagner, also, wie viel steht und fällt mit dem Wurf? Also ich meine, dass er eine prominente Rolle einnimmt, ist ja ganz klar. Und er ist schon auch derjenige für mich, der, also mein Banchero, klar, kann passen, Banchero kann scoren, aber ich glaube, Wagner so als derjenige, der den Laden noch mal ein bisschen enger zusammenrücken lassen kann, beziehungsweise eigentlich öffnen kann in der Offense durch seine Creation, sowohl für sich als auch für andere, ist für mich schon so einer, der Orlando nochmal auf eine neue Stufe heben kann irgendwie. Sehe ich ihn damit zu rosig? Oder wie würdest du denken?
du weißt, dass du mit dem Präsidenten des Franz Wagner Fanclubs sprichst ja, und mit dem Franz Wagner ist wichtiger als Paulo Banchero Fanclubs. Die wurden jetzt mittlerweile zusammengelegt.
Ah, okay. Ja. Deswegen habe ich es auch gesagt, weil
dafür auch FTW. Ja. Aber ja, also ich bin, was Pessimismus angeht oder Optimismus, wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner, weil, also ich sehe das halt auch so. Ich hoffe sehr, dass der Wurf zurückkommt oder stabilisiert wird, dass diese Experimente oder was es waren oder was es nach wie vor ist mit der Wurfform, dass das zu einem guten Endresultat geführt wird, weil ich finde auch schon letzte Saison wurde seine Saison zu negativ gesehen, weil halt einfach alles auf diesen Wurf gemünzt wurde und weil natürlich dann auch es in den Playoffs da gerade in Game 7 auch einen krassen Flameout von ihm gegeben hat, der natürlich nicht ideal war, aber also wenn man sich anguckt, die Spiele, die Orlando in den Playoffs gewonnen hat, die haben sie gewonnen, weil Franz da ihr bester Spieler war, also und weil er da halt involviert war, weil sein Playmaking da war, weil sein Scoring da war und der hat halt so viele Sachen, die so gut sind jetzt schon, dass es halt einfach schön wäre, wenn dieser Wurf das dann halt wieder abrundet, was eigentlich auch quasi der Fall sein sollte und dann kann ich mir bei ihm auch vorstellen, dass es halt so diesen Schritt aufs All-Star-Level, den manche letzte Saison schon erwartet hätten und den ich auch für möglich gehalten habe, dass wir den halt diese Saison sehen. Weil eigentlich, ja, ich traue ihm das nach wie vor absolut zu.
Ja, definitiv. Und gut, dann sind wir bei Moritz ja relativ schnell. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass die Rolle relativ konstant bleibt, oder? So dieser Energizer von der Bank im Endeffekt, der offensiv, der Energie bringen soll, der offensiv und auch defensiv am Brett arbeiten soll, der so ein bisschen Gegner so ein bisschen aus dem Konzept bringen kann. Ich glaube, ich sehe oder ich erwarte jetzt keine große andere Rolle. Du?
Also ich will jetzt nicht zu Brian Windhorst werden, aber irgendwas ist in Orlando im Busch, was Bigs angeht, glaube ich. Also
okay.
Sie haben jetzt gerade auch noch einen neuen Vertrag mit Wendell Carter ausgehandelt. 3 Jahre, 59 Millionen. Sie haben mit Goga Bitadze verlängert, sie haben mit Moritz Wagner verlängert, sie haben Jonathan Isaac, der eigentlich auch, also der 15 Kilo zugelegt hat, weil er mehr auf der 5 spielen soll, kommende Saison.
Ja. Und weil er seine Gelenke entlassen will.
Genau, weil er sich wahrscheinlich auch sofort dadurch verletzen wird, dann hast du weniger Logjam, aber so hast du halt einen krassen Logjam eigentlich. Ja. Und ich weiß nicht, ob der Plan ist, dass man halt so darauf schielt während der Saison. Es gibt halt schon ein, zwei Teams, die eigentlich dringenden Bedarf auf der 5 haben. Also beispielsweise New Orleans. Wen haben wir da sonst in letzter Zeit noch immer genannt, was Bigs angeht? Na gut, die Knicks haben jetzt Cat, aber wenn die Situation mit Robinson, wenn man dem nicht vertraut, dass der halt wieder richtig gesund wird, dann könnte das auch ein Team sein, was nochmal Bedarf hat. Auch die Celtics sind da ja nicht komplett raus, wenn man bedenkt, dass Porzingis ist und Horford sehr alt. Also vielleicht schielt man auch so ein bisschen darauf, dass man irgendwann im Lauf der Saison halt gute Angebote bekommt und dann zumindest einen Center irgendwie abgibt. Ich würde das zumindest mal für sehr möglich halten. Mhm. Aber bis dahin glaube ich auch, dass Moritz halt für das, was er gut kann, also was halt Energie geben, Charges annehmen und einer der versierteren Scoring-Bigs der gesamten Liga zu sein, dass er das halt einfach weiter einbringen kann.
Ja.
Ich würde auch nicht unbedingt denken, dass er derjenige ist, der abgegeben ist, abgegeben wird, nur zur Sicherheit. Aber wie gesagt, ich glaube halt auch nicht unbedingt, dass sie langfristig mit 4 Bigs planen. Weil das irgendwann vielleicht auch einfach ein bisschen viel ist, wenn man bedenkt, dass Banchero auf der 4 spielt.
genau. Das ist korrekt. Ja, dann, Dennis Schröder in Brooklyn bei einem Rebuilding-Team. Erwartest du einen Trade im Laufe der Saison?
Ich halte ihn zumindest für möglich. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde 60-40 oder 40-60 oder 70-30 oder so. Ich glaube, es ist jetzt nicht garantiert. Er drückt sich ja eigentlich bisher auch so aus, dass er eigentlich auch Bock hätte, da irgendwie mit was aufzubauen. Ich glaube auch, dass es für ihn nach den letzten Jahren irgendwann ganz cool wäre, mal wieder irgendwo halt wirklich so ein bisschen heimisch zu werden.
Ja.
Ich weiß, dass das auch die Hoffnung in Toronto war und dort wurde er nach ein paar Monaten dann doch wieder weggeschickt und so. Also irgendwie wünsche ich ihm halt einfach, dass er mal so ein bisschen längerfristiges Zuhause findet. Aber ob das Brooklyn ist, weiß ich nicht. Und natürlich, wenn da jetzt irgendwie ein Top-Angebot kommen sollte, dann werden die ihn jetzt nicht um jeden Preis halten, weil warum auch, wie du schon gesagt hast, die haben jetzt eigentlich die nächsten beiden Jahre, da haben sie die Kontrolle über ihre Picks jetzt zurück und danach haben sie die ja wieder nicht. Das heißt, die nächsten beiden Jahre müssen genutzt werden in Sachen Tanking, Neuaufbau, Asset hinzugewinnen,
ja,
sozusagen. Und da kann er jetzt natürlich schaden, wenn er zu gut ist.
Ja, und gleichzeitig kann er natürlich auch helfen, wenn man sich so ein bisschen das Beispiel DBB anschaut, wo er ja schon so diese Identität des Teams mitgeprägt hat und auch halt natürlich so das Wachstum des Teams mitgeprägt hat, so als Leader im Endeffekt und so wie dieses Team zusammengewachsen ist und wie eng dieses Team halt ist. Wenn du sagst, du möchtest jetzt in Brooklyn da was aufbauen über die nächsten Jahre, möchtest du da irgendwie ein Fundament schaffen, wenn da jemand drin ist, so wenn du dann einen Leader hast, der ein Team zusammenführen kann, der auch dann ja neue Spieler damit integrieren kann, dann kann das natürlich auch sehr, sehr viel wert sein. Also so ein bisschen so das Softing. Und dann dazu hast du noch einen Point Guard, der mehr Erfahrung hat, der natürlich auch gern selber Richtung Zone geht, der jetzt nicht, er ist jetzt kein klassischer Chris Paul oder so, würde ich damit sagen. Oder jemand, der halt nur für andere kreiert, aber er kann eine Struktur geben. Er hat seine Erfahrung mit drin, also vielleicht ist es auch wertvoll und vielleicht ist das Team außenrum auch, vielleicht ist es so aufgebaut, dass die Draft-Position trotzdem so gut wie möglich ist, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, ja, also möglich, wie gesagt, ist das ja auch auf jeden Fall.
Dann, wenn wir schon in New York sind, ganz kurz Ariel Hukporti, glaubst du, er kriegt Spielzeit angesichts der, ja, des Problems auf der 5, beziehungsweise ist er mit Cat jetzt kleiner geworden, aber hast du auch gesagt, Robinson weiterhin verletzt, oder ist es halt so, dass den Rookie Thibodeau warten?
Ich würde eher schätzen auf Rookie Thibodeau warten. Also es ist ja anscheinend die Chance gestiegen, dass er halt einen normalen NBA-Vertrag jetzt bekommt, statt einen Two-Way-Vertrag. Ich glaube, das ist ja schon mal ganz cool und trotzdem wird es ja auch Sinn ergeben, dem in der G-League dann teilweise Minuten zu geben.
Ja.
Jetzt erstmal geht halt New York ja dann nominell rein mit Towns, Achiuwa und Jericho Sims als den Bigs. Und also ich würde jetzt bei Thibodeau nicht unbedingt erwarten, dass er Hukporti denen vorzieht. Wenn Hukporti jetzt natürlich im Training mega abliefert, dann kann das natürlich sich auch ändern. Das will ich jetzt auch gar nicht ausschließen. Aber also erstmal würde es mich überraschen, wenn er jetzt viel Spielzeit bekäme. Ich glaube eher, der wird schon relativ weit hinten in der Rotation eingeordnet sein.
Ja, würde ich jetzt eher nicht einschätzen. Aber ja gut, es gab ja immer schon mal so Rookie-Überraschungen. Aber jetzt, wie gesagt, noch Thibodeau, man muss ihn schon von sich überzeugen.
Ja.
Kleber same
soll
procedure.
Halt gesund bleiben.
Soll gesund bleiben, genau. Auch same procedure eigentlich, ne?
Ja.
Und ansonsten, ja, hat er ja seine Rolle im Endeffekt, ne?
Ja, ich nehme an, das wird wahrscheinlich wieder ein bisschen anteilig mehr auf der 4 sein, ein bisschen weniger auf der 5, weil die Mavs ja einfach auch gerne mit Gafford und oder Lively halt auf der 5 spielen. Und
ja,
er dann halt wieder vielleicht mehr als Forward eingesetzt wird. Aber wenn er gesund ist, ist er nach wie vor einfach total nützlich, weil in vielen Lineups gut einsetzbar. Nach wie vor ja ein richtig guter Verteidiger. Ich glaube auch nicht, dass sich daran jetzt irgendwie groß was ändern wird. Wie gesagt, Gesundheit vorausgesetzt.
Sehe ich ähnlich. Und dann Daniel Theis noch. Oder vergesse ich gerade jemanden?
Tristan da Silva ist noch.
Ja, stimmt. Entschuldigung. Richtig. Dann vielleicht ganz kurz, weil wir die Magic ja schon eigentlich hatten. Rotation?
Ja, würde ich schätzen eigentlich. Also ich glaube, dass er die Reife einfach schon hat, obwohl er ein Rookie ist. Also auch bisschen älterer Rookie, aber jemand halt auch mit einem echt guten Spielverständnis und mit Skills, die sie ja brauchen, weil er halt einfach werfen kann und weil er auch, glaube ich, so als Two-Way-Spieler da gut reinpasst. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass er da sofort oder schnell in der Rotation dann zu finden ist.
Ja, stimmt. Stimmt. Und dann hat noch Daniel Theis, der jetzt startet momentan. Ist so ein bisschen auch, ja, noch ein bisschen warten, wie es weitergeht, ob die Pelicans noch einen Big verpflichten. Aber also ich finde ihn halt an der Seite von Zion, finde ich ihn halt schon recht spannend. Also klar, er ist natürlich nicht der Größte. Deswegen gibt es so ein bisschen die Rebound-Frage, aber so durch seine defensive Vielseitigkeit, dadurch, dass er auch schon mal ein bisschen Richtung Dreierlinie gehen kann, finde ich ihn eigentlich ganz spannend und glaube auch jetzt, selbst wenn da jetzt noch jemand wie wenn dein Traumtrade irgendwie durchgehen würde und Jared Allen käme, selbst dann, glaube ich, bliebe weiterhin eine gute Rolle für Theis in New Orleans.
Ja, da gehe ich auch von aus. Also, weil er halt auch einfach jemand ist, der sein Assignment versteht und umsetzt. Ja. Ob er da denn jetzt irgendwie für 15 Minuten von der Bank kommt oder ob er 25 Minuten als Starter spielt, ist dafür im Prinzip nicht ausschlaggebend. So, der sollte da auf jeden Fall eine Rolle spielen. Ich muss sagen, so die Starting Five, die Pelicans jetzt gerade ausgerollt haben, wo er dann auch noch McCollum und Murray den Backcourt bilden, und Jones und Williamson und Theis, das kann ich mir jetzt während der Regular Season nicht so richtig geil vorstellen, aber das liegt da dann eigentlich mehr daran, dass ich denke, dieser Backcourt ist halt schon winzig und dann bist du noch im Frontcourt auch richtig klein und du hast eigentlich Jones, der den Laden zusammenhalten muss mit Theis zusammen, aber sonst ist das halt defensiv schon echt problematisch, aber ich nehme auch an, dass McCollum da dann irgendwann Murphy weichen würde und dann würde das meiner Meinung nach schon mehr Sinn ergeben, auch wenn ich nach wie vor auch denke, dass New Orleans ein guter Kandidat ist, um sich früher oder später halt noch einen weiteren Big Man zu holen.
Ja, würde ich ähnlich sehen. Und dann ist ja, ich meine, die Ingram-Frage ist ja weiterhin ungeklärt, also von daher muss man da eh sehen. Gut, dann haben wir alle Deutschen durch. Wir haben noch nicht alle Fragen durch. Wir müssen jetzt trotzdem leider weiter. Aber wie immer, ihr wisst ja, aufgeschoben ist bei uns niemals aufgehoben. Deshalb wird zu einem späteren Zeitpunkt an entweder anderer oder ähnlicher Stelle werden wir die restlichen Fragen machen. Für den Moment bedanken wir uns natürlich für eure Fragen. Vielen Dank für euren Input. Immer sehr, sehr cool. Wir hoffen, wir konnten es halbwegs zufriedenstellend beantworten. Wir bedanken uns natürlich auch für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr das öfter tun wollen, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Spotify natürlich, Spotify und YouTube. Ihr könnt uns folgen auf X, ihr könnt uns folgen auf Instagram und wenn ihr Lust habt, schaut natürlich gern auch auf unserer Patreon-Seite vorbei. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt die Preseason und bis bald hoffentlich. Reingehauen!